Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wenn man sich für große Bands die Ticketpreise in den letzten Monaten und Jahren so anschaut, Taylor Swift, Metallica, Blur, immer mehr große Bands und KünstlerInnen, die lassen sich ihre Auftritte immer mehr kosten. Je nachdem, wie nah man der Bühne sein möchte, vom Oberrang für vielleicht 100 Euro bis zum Parkett, wo dann auch schon mal vierstellige Beträge aufgerufen werden pro Ticket. Ich habe es nachgeprüft, die Tour von Taylor Swift im nächsten Jahr, wenn sie dann in Gelsenkirchen dabei sein wollen, 1500 Euro vorne im Parkett. Dynamisches Preissystem nennt sich das in Amerika seit Jahren gang und gäbe. Das System macht sich jetzt auch im deutschen Konzertbetrieb breit. Ein System, das in die Kritik geraten ist. Und da gab es jetzt auch O-Töne aus der Politik. Berlins amtierender Kultursenator Joe Cialo unterstützt ein solches dynamisches System. Der CDU-Politiker sagt, auch im normalen Kulturbetrieb läuft das und nennt als Beispiel den Friedrichstadtpalast. Da habe man gute Erfahrungen gemacht und in einem kürzlich erschienenen Interview in der FAZ kann man das alles nachlesen. Aber ein dynamisches Preissystem schließt das Leute mit weniger Geld nicht eigentlich aus und fördert das auf der anderen Seite nicht auch so eine Art Superstar-Kultur, wo Veranstaltungen eben nur noch was für Reiche sind. Welche Vorteile hat ein dynamisches Ticketsystem überhaupt? Fragen, die ich jetzt mit dem Konzertveranstalter Bertolt Seliger erörtern möchte. Schön, dass Sie Zeit haben. Guten Tag, hallo.
Ja, guten Tag, Herr Schlesig.
Berlins Kultursenator Joe Cialo sagt also in einem Interview im Friedrichstadtpalast in Berlin, da sind mit einem dynamischen Preissystem gute Erfahrungen gemacht worden. Klingt erstmal auch plausibel, wenn die Auslastung gering ist, passt man die Preise an und das klingt ja erstmal gut. Hat denn so ein System grundsätzlich erstmal Vorteile?
Es hat Vorteile für die großen Konzerne. Da kommt das ja auch her, von den Großkonzernen im Ticketing und im Veranstaltungsbereich, Live Nation, Ticketmaster. Und es ist für die allgemeine Kultur natürlich eine absurde, wenn nicht sogar törichte Förderung. Denn wir wollen doch eigentlich, dass alle Menschen an der öffentlich subventionierten Kultur teilhaben können. Mhm. Und dieses System bedeutet einfach, dass die Wohlhabenden, die Happy Few, können sich Plätze nach vorne kaufen. Und die Leute mit weniger Geld können entweder gar nicht mehr ans Konzert kommen oder stehen hinten hinter den Toilettenhäuschen, was ich schon im Berliner Olympiastadion so erlebt habe. Mhm. Also wir wollen eigentlich diese Trennung, diese Segregation zwischen den Reichen und den weniger Wohlhabenden, die muss doch aufgelöst werden. Also das durch das Dynamic Ticketing geschieht genau das Gegenteil.
Auch wenn ich jetzt nochmal bei dem Beispiel Friedrichstadtpalast bleibe, ich hatte gedacht, naja, nach der Corona-Zeit, wenn es kulturelle Veranstaltungen sich langsam wieder füllen, so ein dynamisches System, also wenn es leer ist, senken wir den Preis, könnte ja erstmal hilfreich sein, oder?
Ja, also kommerziellen Aspekten schon, aber ich meine auch der Friedrichstadtpalast bekommt ja Subventionen und das ist dann öffentliche Kultur und da finde ich, sollte nicht der Profit im Vordergrund stehen, sondern die Fairness gegenüber den Fans. Und Sie haben ja das Problem, dass wenn Sie das jetzt im Öffentlichen runterdeklinieren, also eine Oper oder ein Sinfoniekonzert, was populär ist, das würde dann erst nicht teuer werden. Das bedeutet im Gegenzug, dass da niemand mehr hinkam mit weniger Geld, während dann die weniger attraktiven Konzerte sozusagen übrig bleiben für die ärmeren Teile der Bevölkerung. Also das ist doch absurd. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis christdemokratischer Kulturpolitik, sowas zu fordern.
Bertolt Seliger, Sie sind ja seit Jahrzehnten bekannter Konzert- und Tourneeveranstalter in Deutschland. Wie ist denn das aus Ihrer Sicht, so ein dynamisches Preissystem? Gibt es Ihnen als Veranstalter nicht auch ein bisschen Sicherheit beim Kalkulieren eigentlich?
Ich verweigere mich dem total. Das ist einfach ein System, was ich nicht will. Ich möchte, dass wir eine Gemeinschaft bilden, dass in den Konzerten eine Gemeinschaft, eine solidarische Gemeinschaft von Gleichen existiert. Und natürlich haben wir auch unterschiedliche Ticketpreise bei bestuhlten Konzerten. Da nehmen wir auch für die Leute, die weiter vorne sitzen, etwas höhere Ticketpreise und ermöglichen es damit so anderen Leuten überhaupt teilnehmen zu können mit deutlich niedrigeren Preisen. Aber das ist ja ein anderes System. Das ist ein gestaffeltes System. Das ist nicht so, dass es immer teurer wird, wenn es attraktiver wird, sondern die Preise bleiben fest und die Fans können sich darauf verlassen, dass sie eben nur diesen Festpreis bezahlen.
Wichtiger Kritikpunkt ist ja, dynamisches Preissystem fördert unter Umständen eine Superstar-Kultur. Also Taylor Swift, wie gesagt, ich war gestern doch erschrocken, als ich da nochmal reingeguckt habe. Erstens sind die teuren Preise, Ticket-Kategorien auch ausverkauft und es fängt, wenn man jetzt noch was kaufen wollen würde, bei 400 Euro an in Gelsenkirchen nächstes Jahr und es geht dann hoch bis 1500. Metallica bei allen anderen großen Bands, da könnte man jetzt sagen, naja, die greifen da einfach gierig zu. Fördert das so eine Superstar-Kultur? Oder kommt vielleicht bei denen gar nichts an? Wie ist denn das?
Das ist sicher so. Also ich denke schon, dass die da auch teilhaben dran. Entschuldigung, man weiß es nicht ganz genau. Also man müsste da natürlich wirklich die Ursprungsticketpreise kontrollieren und schauen, wie das alles funktioniert. Aber letztendlich ist das Superstar-Geschäft ein Supermarkt mit super Profiten. Und die Profite machen zum einen die Tickethändler und die Konzerne und zum anderen eben die Großkünstler. Und das bedeutet natürlich, dass die Leute auch immer weniger Geld in der Tasche haben, um eine unbekannte kleine Indie-Band im Club zu sehen. Und das ist aber eigentlich der Humus der Konzertgesellschaft, die Clubkultur. Und das müssen wir eigentlich fördern und nicht irgendwie die hohen Ticketpreise, die absurd hohen Ticketpreise.
Kurioserweise, diese Großkonzerte sind ausverkauft, egal wie hoch die Preise sind. Also es gibt offenbar immer noch genügend Superfans, die da mitmachen und das bei gesunkenen Reallöhnen. Haben Sie eine Erklärung?
Wir haben da, glaube ich, wirklich eine Segregation. Wir haben die Konzerte werden zunehmend das Spielfeld von den Happy Few, von den Leuten mit viel Geld. Und die Leute mit weniger Geld schauen in die Röhre. Also das ist, und es gibt offensichtlich immer noch genug Wohlhabende, die dann irgendwie auch von 400 bis 1500 Euro Tickets für Taylor Swift bezahlen können. Ich würde es nicht machen.
Was hat denn das für Folgen für den Underground, für die Newcomer? Sie haben das schon ein bisschen angedeutet. Also wenn ich als Konzertfan nur noch das Geld locker mache für Metallica und Taylor Swift, wo bleibt dann was für die kleinen Künstler?
Die Leute haben dann natürlich weniger Geld in der Tasche für die kleinen Künstler, wobei man auch sagen muss, dass das Superstar-Geschäft teilweise ein anderes Publikum anzieht als die Clubkonzerte, das muss man auch sagen. Aber wir haben natürlich einfach das Problem, dass die Großkonzerne eben nicht mehr Künstleraufbau betreiben. Also die kaufen im Grunde wie der FC Bayern, kaufen dann eben für 100 Millionen einen Fußballstar. So kauft Live Nation oder CTS Eventim, unser deutscher Monopolist, kaufen dann eben die Stars von, ohne sie selber entwickelt zu haben. Also die Aufbauarbeit bleibt bei den unabhängigen Konzertveranstaltern, bei den unabhängigen Agenturen und für die wird es immer schwieriger, weil sie nicht mehr querfinanzieren können.
Eben als das Mikro aus war, haben Sie im Vorgespräch erzählt, dass auf die Fragen, ob sowas finanzierbar und kalkulierbar ist, auch ohne Ticketing, ein dynamisches System, haben Sie gesagt, Sie haben auch Künstler bei sich unter Vertrag, wo das eben möglich ist, wo man sich dann mit dem Künstler abspricht und dann festlegen kann, naja, wir machen jetzt einen etwas günstigeren Preis und dann können trotzdem, es ist für Sie zum einen kalkulierbar und Künstler und Künstlerin sagt, ja, ich gehe da mit.
Ja, das muss man ja ganz klar sagen. Also jenseits der Clubkonzerte, die einfach so um die 20 Euro relativ fix sind, rede ich mit all meinen Bands über die Ticketpreise. Mit Patti Smith zum Beispiel, die auch eine Freundin günstiger Tickets ist, haben wir bei der aktuellen Tour einen Durchschnittspreis von 50 Euro für alle Stehplätze. Also das ist ja auch so das Absurde an diesem Millionärsmodell oder Multimillionärsmodell. Ich meine, Taylor Swift und so Leute, Jay-Z, die sind da sogar Milliardäre. Wo ich mich dann immer frage, warum muss ich dann noch mehr Millionen oder Milliarden scheffeln? Also die Tour von Taylor Swift wird ja wohl 1,4 Milliarden einspielen. Da bleiben 600 bis 700 Millionen bei der Künstlerin übrig. Wo ich dann denke, was machst du denn mit dem Geld? Du hast schon irgendwie, ich weiß nicht, 5 großartige Villen in bester Lage. Und
unglaublich obszön, man kann sich das gar nicht vorstellen.
Das ist pervers. Und man könnte doch dann locker sagen, okay, dann verdiene ich ein bisschen weniger, dann nehme ich vielleicht nur 300 Millionen aus der Welttournee ein und habe dafür günstigere Ticketpreise und behandle die Fans fair. Aber da läuft etwas vollkommen verquer. Ich würde sagen, in allen Teilen der Gesellschaft, das ist jetzt nicht nur auf das Konzertgeschäft bezogen, aber da World Gone Wrong, wie Bob Dylan gesungen hat.
Sie haben das vorhin schon auch so ein bisschen angesprochen. Man muss auch nochmal unterscheiden zwischen einer Massen-Star-Kultur und einer Indie-Kultur. Also ein dynamisches Preissystem ist, Sie haben es ja schon angesprochen, so auf den normalen Konzertbetrieb eigentlich so richtig nicht übertragbar. Ne?
Genau.
Da wird ja meistens auf Null, wenn es gut läuft, kalkuliert. Also da greift das, aber funktioniert das eigentlich nicht. Ne?
Ja, mein großartiger Kollege und Vorbild Carsten Janke hat das ja mal so gesagt. Es ist nicht die Frage, ob Sie Geld mit Clubkonzerten verlieren, sondern nur, wie viel Sie verlieren. Also das ist, und die Konzertbranche hat ja Jahre und Jahrzehnte lang davon gelebt, dass sie querfinanzieren konnte. Dass sie also irgendwie die Konzerte mit den großen Stars veranstalten konnten und gleichzeitig dann eben einen Teil dieses Geldes reinvestiert haben in den Aufbau neuer Bands und junger Bands, wo sie immer Geld verlieren. Jetzt ist es so, dass nur noch die Großkonzerne mit ihren horizontalen und vertikalen Monopolen das Geschäft dominieren und niemand mehr Geld hat und die Möglichkeit hat, kleine Bands zu fördern und aufzubauen.
Eben als das Mikro aus war, haben Sie gesagt, Joe Biden, da in Amerika gibt es zumindest auch mal Töne aus der Politik, der sagt, also Ticketpreise dürfen nicht ins Unendliche gehen. Wie ist denn das, was wünschen Sie sich von der deutschen Politik? Gibt es da O-Töne oder ja, was sind Ihre Forderungen?
Das ist eigentlich extrem interessant, weil Joe Biden hat selber öffentlich gefordert, dass es nicht diese überhöhten Zusatzgebühren auf den Tickets geben soll, sondern dass es einen Flatpreis geben muss, also komplette Transparenz. Und die Künstler und die Veranstalter und Ticketunternehmen müssen selbst dann untereinander das Geld aufteilen. Es gibt da auch eine irrsinnig aktive Wettbewerbsbehörde, die auch Live Nation und Ticketmaster und harten Beschuss nimmt und sogar auch androht, die müssen jetzt bis zum November Tacheles reden und vielleicht werden sie sogar zerschlagen. Und wenn man sich dann überlegt, dass Joe Biden ja immer so als Sleepy Joe bezeichnet wird, muss ich einfach sagen, ja, wo ist die deutsche Kulturpolitik? Wo ist der Kanzler, der irgendwie faire Ticketpreise und fordern würde und sich gegen die Zusatzgebühren ausspricht? Was macht unsere Kulturstaatsministerin beruflich? Was passiert mit all diesen Forderungen, die notwendig sind, um dieses Geschäft zu ändern? Da haben wir eigentlich eine irrsinnige Bräsigkeit in der deutschen Kulturpolitik, mit wenigen Ausnahmen, wenn man Poster in Hamburg nimmt oder Herr Lederer, den wir alle sehr vermissen in Berlin. Aber im Großen und Ganzen gibt es eine Bräsigkeit und an die Großkonzerne im Geschäft geht eigentlich niemand ran.
Wie bewerten Sie denn in diesem Zusammenhang die Idee des Kulturpasses? Also den gibt es ja jetzt seit einer Weile, alle, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden können, mit 200 Euro Budget kulturelle Veranstaltungen besuchen. Was sagen Sie dazu?
Grundsätzlich gute Idee, in der Ausführung vollkommen missraten. Und das ist eben auch typisch. Sie müssen sich da anmelden als Veranstalter oder als Buchhändler, wenn Sie sich dann die Bücher anschauen, die da angeboten werden. Das sind zu 90% Ladenhüter, wo irgendwelche Verlage dann irgendwie die Sachen, die sie nicht verkaufen können, reingeben. Das Kulturangebot gilt nicht für Streamingdienste. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass die jungen Menschen heute Musik auf Spotify oder Deezer oder wie Apple Music hören. Das ist verboten, also das ist nicht möglich. Also das ist irgendwie in der Durchführung eigentlich fiaskös, kann man sagen. Aber natürlich eine gut gemeinte Idee, man müsste es nur anders formulieren und man müsste vor allem dann, glaube ich, auch die kulturelle Teilhabe aktivieren. Also mein Vorschlag ist ja, dass wir eine aufsuchende musische Bildungsarbeit benötigen. Also so wie in der Sozialarbeit, aufsuchende Sozialarbeit heißt, wir warten nicht drauf, bis die Probleme entstehen und sitzen in unserem Kämmerlein, sondern wir gehen dahin, wo die sozialen Probleme gerade laufen und versuchen da was zu klären. Aufsuchende musische Bildungsarbeit würde bedeuten, dass man in die schwierigen Stadtviertel geht, in Berlin, in Wedding, nach Neukölln, nach Lichtenberg oder was weiß ich, und dort in den Kindergärten, in den Grundschulen musische Bildung startet und die Leute, die Kinder und Jugendlichen heranführt an die Kultur, und zwar an alle Ebenen der Kultur, an Theater, Oper, klassische Konzerte, Jazzkonzerte, Clubkonzerte, Hip-Hop, dass man einfach das schillernde Feld, weite Feld der Kultur den jungen Menschen nahe bringt und sie ermuntert und ihnen aber auch diese Dinge überhaupt erstmal vorstellt.
Das heißt, das wäre ein Instrument, wie man junge Leute wieder in den Indie-Club zu Konzerten kriegt.
Würde ich meinen. Nicht nur zu den Indie-Clubs, sondern auch in klassische Konzerte. Da haben wir das gleiche Problem. Da ist ja auch das Silbermeer der älteren Menschen zu spüren.
Das Wort Teilhabe haben Sie eben auch schon angesprochen. Das konnte man im Interview mit Berlins Kultursenator Cialo ja auch entnehmen. Das ist der Politik ja auch wichtig. Aber was muss aus Ihrer Sicht getan werden, damit Menschen mit geringem Einkommen auch Zugang zu bezahlbaren kulturellen Veranstaltungen haben? Was meinen Sie?
Also im Rahmen der subventionierten Kultur ist es einfach wichtig, das passiert aber auch weitgehend schon, dass es da günstige Tickets gibt, dass also jeder teilhaben kann. Wobei die Teilhabe, wie gesagt, nicht nur eine Frage der Ticketpreise ist, sondern auch, also ich glaube nicht, dass irgendein Mensch mit internationalem Familienhintergrund aus dem Wedding jetzt einfach in die Ober gehen würde, bloß weil die Ticketpreise günstig sind. Also das ist ja eben das, was ich meine mit dieser musischen Bildungsarbeit.
Man braucht da mehrere sozusagen Hebel, an die man...
Genau. Ja. Und natürlich ist es auch, wenn Sie sich anschauen, es gibt jetzt immer diese Veranstaltung Oper für alle, wo ich immer denke, merkt ihr das gar nicht, was ihr da sagt? Es gibt einen Tag im Jahr, da ist Oper für alle, was ja indiziert, die anderen 364 Tage sind nur die Oper für Eliten. Auf so eine Idee kann man da gar nicht kommen. Aber auch in der Popkultur, wenn Sie das Berliner Popkulturfestival anschauen, wo ja wirklich mit den vernünftigen Begriffen Diversität, Inklusion und allem um sich geworfen wird. Aber dann finden diese ganzen Konzerte mitten im Prenzlauer Berg in der Kulturbrauerei statt, was natürlich ein schönes Venue ist. Aber warum finden nicht kostenlose Konzerte im Wedding, in Neukölln und überall da statt, wo auch andere Jugendliche und junge Menschen leben, die nicht in die Kulturbrauerei kommen? Also wenn man diesen Auftrag hat und zum Beispiel das Popkulturfestival ist ja eines der best subventionierten Festivals in Deutschland, jedes Ticket wird mit ungefähr 100 Euro subventioniert, da kann ich doch mehr verlangen, als dass man sich einfach in die eigene Bubble zurückzieht mit schönen Worten Daten um sich wirft, aber eigentlich nichts verändert.
Hm. Wie sehen Sie denn, wie hat sich das für Sie denn entwickelt, das Konzertleben, für Sie als Konzertveranstalter? Ich vermute mal, es ist schwieriger geworden, aber beschreiben Sie mal, wie das 2023 jetzt so ist, Konzerte zu veranstalten. Das Beispiel Patti Smith haben Sie ja schon gebracht. Oftmals ist es ja so, dass bei Leuten, die wie Sie schon länger im Geschäft sind, man dann auch immer von früher redet, weil es früher so toll war. Wie ist denn das heute so?
Ja, das Gemeinschaftsgefühl ist, glaube ich, kleiner geworden. Sicher nicht bei Konzerten wie von Patti Smith, die dafür schon selber sorgt, aber es ist natürlich ein Superstar-Geschäft und das heißt, dass Sie, wenn Sie, Sie müssen eigentlich heute notwendigerweise ein paar Stars vertreten, um über die Runden zu kommen. Aber das, was mich wirklich betroffen macht, was ich scheußlich finde, ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, junge Bands auf Tour zu schicken oder neue Künstler mit neuen Programmen. Und das ist auch eigentlich das, wovon unsere Kultur lebt, was sie interessant macht, spannend macht. Und das ist teuflisch schwer im Moment oder eigentlich nicht finanzierbar. Und da müsste man dann im Grunde andere Infrastrukturmaßnahmen durch die Kulturpolitik machen. Da müsste man die Clubs fördern, da müsste man auch solche Tourneen fördern. Man müsste ein Kulturexistenzgeld für die in Not geratenen MusikerInnen und KünstlerInnen zur Verfügung stellen. Und all das passiert nicht. Also es ist die wie von mir bereits beschriebene Bräsigkeit der deutschen Kulturpolitik.
Hätten Sie ein Beispiel? Gibt es Länder, wo das besser funktioniert?
Frankreich ist ein Musterbeispiel. Die haben seit Jahrzehnten, seit Jacques Lang in den 80er Jahren, haben die eine Art Ausfallversicherung für Musiker, wenn die krank werden oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht auf Tournee gehen können, dann bekommen die spielfreie Zeit weiterfinanziert. Das heißt, die haben, ich würde sagen, das hilft der Kunst. Man muss nicht sich ständig Sorgen machen, man muss nicht 1000 Nebenjobs machen. Man hat eine Sozialversicherung, also eine Art Arbeitslosenversicherung könnte man das nennen. In Holland gibt es ähnliche Modelle. Also das passiert ja und das ist sehr erfolgreich. Und wenn Sie sich dann anschauen, dass in Frankreich auch die Großkonzerne wesentlich schwieriger zu Rande kommen, während die Clubkultur und auch die klassische Kultur unheimlich lebt und modern ist und mit jungen Menschen gefüllt ist, dann scheint mir das doch ein Problem, wo man sagen muss, ja, Frankreich, du hast es besser.
Das ist also auch ein großes politisches Problem.
Ja, auf jeden Fall.
Dankeschön. Die Vorteile und Nachteile eines dynamischen Preissystems und die Situation der Konzertveranstalter, darüber habe ich gesprochen mit dem Konzertveranstalter Bertolt Seliger. Herzlichen Dank für die Einschätzung und den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.